der Podcast.
Folge 125: Fremdscham mahnen in der Weltpolitik.
Hallihallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstagmorgen hier auf eurem Lieblingspodcast-Kanal Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast zum Wohlfühlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute ist nicht Montag, trotzdem werden wir heute ein kleines Wahlspezial machen und dafür begrüße ich unseren Auslandswahlkorrespondenten, Experten und Mr. Wahl persönlich, Tilman Lucke in Berlin. Grüß dich.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg und immer ganz netter Fragensteller. Ja,
also. So, genau. Nein, also ihr werdet euch fragen, hä, Wahl, habe ich was verpasst? Ja, in Deutschland ist jetzt gerade zufällig mal keine Wahl. Mhm. Ja, Misstrauensvotum ist ja erst nächste Woche. Wobei, da möchte ich ganz kurz noch was, nein, nicht Misstrauensvotum, die Vertrauensfrage. Wenn es ein Misstrauensvotum wäre, hätten wir ja keine Probleme.
Ja.
Ja, nein, jetzt mal ganz ehrlich, Vertrauensfrage. Da haben wir ja schon drüber diskutiert. Es gibt jetzt aber vermehrt Gerüchte, dass AfD und BSW einfach aus Gag sagen, sie werden Olaf Scholz das Vertrauen aussprechen.
Aus Gag? Ja. Aus Dafke würde man
genau
sagen.
Genau.
Ja, ja, also das, also tatsächlich, das ist der Vorteil einer geheimen Wahl. Also Misstrauensvotum ist ja eine Wahl, deswegen ist das auch geheim.
Vertrauensfrage.
Genau, aber beim Misstrauensvotum ist es geheim, bei der Vertrauensfrage, das ist eine Sachabstimmung, und da gibt, die ist nicht geheim, das wollte ich sagen. Mhm. Und da könnte man hinterher genau nachlesen, welche aus Dafke dafür gestimmt haben. Und deswegen halte ich die Wahrscheinlichkeit, also ich glaube, seinen eigenen Wählern zu erklären, warum man jetzt doch den Kanzler stützt, das wäre zu schwierig. Es gibt einen, aber der ist nicht mehr in der AfD, den Taxifahrer, der so aussieht wie ein Taxifahrer. Wie heißt er nochmal? Farle, genau. Robert Farle, und der, genau. der hat ja auch so einen skurrilen Auftritt bei der letzten Bundestagsdebatte, wie er dann aus dem Stern vorlas, ja, Herr Merz, Sie haben gesagt, Krieg mit Russland, wo man denkt, das war genau hier an diesem Pult und du saßt da hinten und hast wahrscheinlich auch Buh gerufen, du brauchst es nicht aus dem Stern zu zitieren, du Depp, und also der Farle hat gesagt, ja, lieber Scholz als Merz. Also das wäre so einer, dem könnte ich mir vorstellen, dass der das macht, aber nicht die ganzen Fraktionen, also oder die BSW-Gruppe.
Naja, haben sich denn dein Lieblingspolitiker, Herr Mützenich und wie heißt die grüne Fraktionschefin Hasselmann, haben die sich denn schon mal geäußert, wie sich die Regierungsfraktionen verhalten werden? Werden die sich enthalten oder?
Naja, zumindest nicht komplett. Also es wird so laufen wie 2005, wo ungefähr die Hälfte der Regierungsfraktionen mit Ja stimmt, also wir vertrauen dem Kanzler, und die andere Hälfte mit Enthaltung. Ich kann mir aber vorstellen, dass das vorher so ein bisschen eingeteilt wird, beziehungsweise dass man sich vielleicht sogar selbst einteilen darf. Es ist schon wichtig, diese gewisse Anzahl an Enthaltungen sicherzustellen, damit eben dieses nicht passieren kann, was du gerade geschildert hast. Also Rot und Grün haben ja wirklich, hätten ja zusammen mit AfD und BSW vielleicht eine Mehrheit, aber nur eine knappe. Also da genügt es, wenn 5 Leute vielleicht gerade mal auf dem Klo sind und nicht mit abstimmen. Also das ist kein großes Thema.
Frage, nur für den unwahrscheinlichen Fall. Olaf Scholz wird das Vertrauen ausgesprochen. Vielleicht kriegt ja die FDP noch einen Rappel, oder die sind einfach so dumm, dass sie Ja mit Nein verwechseln. Das kann ja alles sein. Was passiert, wenn dem Kanzler jetzt das Vertrauen ausgesprochen wird? Können die dann bei der nächsten Sitzung wieder die Vertrauensfrage stellen?
Ja. Dafür gibt es keine Fristen, das kann man wiederholen, beliebig wiederholen. Also Man kann es auch mit einer Sachfrage verknüpfen, das hat Schröder einmal gemacht mit dem mit der deutschen Beteiligung am Afghanistan-Krieg, und da war eigentlich die Opposition ja dafür, also Union und FDP wollten ja auch, dass Deutschland da mitmacht, mussten aber dann dagegen, beziehungsweise haben dagegen gestimmt, also sie hätten ja auch über ihren Schatten springen können und den Kanzler in der Frage stützen, aber das hat er ja deswegen gemacht, um seine eigenen Leute zu disziplinieren. Also
wann war das?
Das war am 16. November 2001.
Also da war Merkel noch nicht Fraktionsvorsitzende.
Nee, sondern Merz.
Da war es noch Merz. Und jetzt ist es wieder Merz. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Das muss man sagen.
Witzig auch, dass die Frau Merkel ja nie die Vertrauensfrage stellte, obwohl sie so lange im Amt war. Und alle Kanzler seit Willy Brandt ansonsten mindestens einmal jeweils die Vertrauensfrage gestellt haben.
Ach, Kohl auch?
Ja, er hat ja den Bundestag auch auflösen wollen, nachdem, aber bei dem war, also er hätte eine Regierungsmehrheit gehabt, Aber da hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, das ist eine auflösungsgerichtete Vertrauensfrage und die ist erlaubt. Also es ist so ein bisschen dieses
Wann war
Instrument im
das?
Grundgesetz, das war 82, also am 17. Dezember 82, und dann
Ach so,
nach
ja,
Neujahr
logisch.
hat dann der
Ja,
Bundespräsident
natürlich.
die Auflösung vorgenommen. Also die Auflösung muss ja 21 Tage nach der verlorenen Vertrauensfrage sein, und aber 60 Tage dann oder höchstens 60 Tage vor der Wahl. Das heißt, der Steinmeier kann sich dann entscheiden, ob er die Auflösung dann direkt eine Woche später vornimmt oder 3 Wochen später. Das wird man dann sehen. Ich kann mich erinnern, beim Horst Köhler 2005, der hatte nur 2 verschiedene Tage zur Auswahl, weil die Frist so lang war. Also Vertrauensfrage am 1. Juli und die Neuwahl sollte ja am 18. September stattfinden, und dann gab es eben 2 Tage, und wo dann die ganzen Nachrichten quasi immer so, ja, macht er das heute oder macht er das morgen? Und dann gab es ja diesen sehr schönen Auftritt vom Teleprompter, wie er dann das so, also ein bisschen aus dem Konzept geriet, und Matthias Richling hat ihn dann sehr wunderbar parodiert, wie er dann immer so mit Kopfschütteln quasi so da mitlas und dann, nicht so schnell, nicht so schnell. Muss ich es nochmal machen? Naja.
Naja, gut. Okay, dann gehen wir mal zu richtigen Demokratien. Dann gehen wir bitte mal zum Beispiel nach Rumänien.
Ja, in Rumänien gab es 3 verschiedene Wahlwochenenden, beziehungsweise 2, und das nächste ist dann am Sonntag. Also Präsidentschaftswahl am 24. November und jetzt am 8. Dezember, und die Parlamentswahl dazwischen. Also da macht man sich wirklich die Mühe, die Leute dreimal zur Urne zu rufen. Sowas ist ja immer förderlich der Wahlbeteiligung. Und es gibt ein, tatsächlich gab es eine gerichtliche Anfechtung des Ergebnisses, nicht unbedingt wegen großen Betrugsverdacht, sondern einfach wegen Knappheit. Also der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl ging dermaßen knapp aus. Da kommen ja dann immer die 2 Bestplatzierten weiter. Und also der Ministerpräsident von den Sozialdemokraten ist auch angetreten, und der hat eben knapp um ungefähr ja, knapp 3000 Stimmen verloren. Also der ist nicht dabei im dritten Wahlgang, es wurde auch bestätigt, was so ein bisschen peinlich auch für die Regierung ist.
Ich finde das, ganz kurz, wenn ich da mal einhaken darf, ich finde das ein Unding, dass bei Stichwahlen, was ist ja Usus, das ist irgendein Modus muss, aber eigentlich finde ich es ein Unding, dass bei Stichwahlen, gibt auch gegenteilige Beispiele, immer ausgerechnet die beiden Erstplatzierten weiterkommen. Weil das ist ja manchmal echt auch, also ich habe ja wie gesagt immer dieses Beispiel bei uns im Salzlandkreis bei der vorletzten Landratswahl, weiß ich nicht, muss so 2005 oder so gewesen sein, dass da im Prinzip CDU, SPD und Linkspartei oder PDS sogar noch, ich weiß es gar nicht mehr, dass die so sich ziemlich pari pari die ersten 3 Plätze geteilt haben. Und der damalige CDU-Kreisvorsitzende im Salzlandkreis und Kandidat für den Landrat, Dr. Gunnar Schellenberger, der inzwischen sogar dir was sagen durfte,
Genau.
seines Zeichens Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt, sagte, was das mit der scheiß Stichwahl soll, weil er liege ja in Führung, er hätte ja sowieso schon gewonnen und dann natürlich nicht gewonnen, weil die PDS-Wähler natürlich alle für die Linkspartei stimmten. Also es ist alles so ein bisschen komisch immer mit diesen Stichwahlen. Ich verstehe es, dass man auf ein Ergebnis von über 50% kommen will, um wirklich Legitimation zu haben, aber andererseits immer ausgerechnet die beiden Erstplatzierten weiterzulassen, finde ich, naja, zumindest schwierig.
Ja, aber es gibt ein prominentes Gegenbeispiel. Das habe ich hier gerade mal rausgesucht. Also in Deutschland sogar. 1925, Reichspräsidentenwahl. Und da galt diese Regelung nicht. Da konnte man, also da hieß es, im ersten Wahlgang gewinnt der 50% plus X bekommt. Ist nicht der Fall gewesen, auch bei der folgenden Reichspräsidentenwahl nicht. Also bei uns gab es immer 2 Wahlgänge, diese 2 Mal, die der Präsident auch gewählt wurde. Denn 1934 hat Hitler einfach gesagt: Oh, der Reichspräsident ist gestorben, ich hätte
Dann mache ich
Zeit.
das jetzt.
Ja, da mache ich das jetzt. Also, und wir wissen, 1925 wurde ein sehr verdienter Mann gewonnen, der dann doch ja, zum Sargnagel wurde, Hindenburg. Und der war beim ersten Wahlgang gar nicht dabei. Da hat der,
Ach.
also da haben die Rechtsnationalen jemand anderen aufgestellt. Karl Jahres, also von der DVP, und der hat auch die meisten Stimmen bekommen. Zweitmeister hatte Otto Braun, der Ministerpräsident von Preußen, von der SPD. Und beide sind aber nicht angetreten. Wer noch antrat, war die KPD, also Thälmann. und vom Zentrum der Reichskanzler Marx.
Wobei ich, jetzt muss mal ganz kurz, meinst du, irgendein anderer Reichspräsident hätte Hitler nicht zum Kanzler gemacht? Es
Ja,
gab ja
also,
Gründe, Hitler zum Kanzler zu machen.
naja, der wurde halt überredet. Der war ja auch ein alter Mann und das, wie man heute weiß, wurde er erst am Tag oder in der Nacht vorher, vor dem 30. Januar 1933, überredet, vor allem von Papen. Also das ist minutiös nachgezeichnet, wie der Januar 1933 verlaufen ist. Also es gab in Köln bei einem führenden Bankier am 4. Januar ein konspiratives Gespräch, eine Art Potsdamer Treffen, aber das in echt. Und das, da hieß es ja, den wollen wir machen. Und der von Papen gab es ja diesen schönen Ausspruch, ja, den drängen wir in die Ecke, bis er quietscht. Der war ja dann, Papen war der Meinung, wenn man nur Hitler und dann gab es ja noch zwei andere Nationalsozialisten im Kabinett und alle anderen waren eben meistens parteilos oder andere Parteien zugehörig. Und das kriegen wir schon irgendwie gebacken, dass wir den da einhegen und das hat ja nicht geklappt. Und genau, also deswegen, also wie gesagt, der zweite Wahlgang, da trat dann Marx, der übrigens nicht mehr Reichskanzler war, sondern ehemaliger Reichskanzler, aber vom Zentrum, die führende Figur des Zentrums, gegen Thälmann und Hindenburg wurde dann aufgestellt von den Rechten und gewann, aber auch nicht mit 50%, weil eben sozusagen, weil es drei Kandidaten gab und er hatte nur 48,3. Und trotzdem gab es dann keinen dritten Wahlgang, das wäre ja albern gewesen. Aber was ich kurzerweise sagen wollte, ist, dass es damals also nicht so wie heute meistens einen zweiten Wahlgang dazu gab, um 50% zu erreichen, sondern eher so um die Situation, so eine Art, der erste Wahlgang als Stimmungsbild und als unverbindliches Stimmungsbild. 1932 dann ein ähnliches Bild, wobei Hindenburg da fast an 50% rankam beim ersten Mal, nämlich 49,5. Hitler war ja sein Gegenkandidat von der NSDAP und auch Thälmann. Und die sind alle drei im dritten Wahlgang auch wieder angetreten. Aber zum Beispiel die Demokraten und die Links, also die SPD ist gar nicht mehr angetreten. Die standen hinter Hindenburg, seltsamerweise. Also das ist verkehrte Welt.
Naja, geringeres Übel.
Ja, so, aber das ist doch alles tatsächlich gar nicht so wichtig für den heutigen Fall.
Genau.
Also es ist einfach der Zufall, dass eben der Ministerpräsident Georgescu rausgevotet wurde und gewonnen hat. Nee, Entschuldigung, Ciolacu, und Georgescu ist ein Rechtsextremer, also ein Putin-Freund, der liegt vorne bei der rumänischen Präsidentschaftswahl und hat also ungefähr 22%, also auch nicht mega vorne. Und es bedeutet, jetzt ist da noch eine Liberale ganz überraschend in die Stichwahl gerutscht, Frau Lasconi. Und es ist natürlich also man könnte seinen Arsch drauf verwetten, dass sie da jetzt Präsidentin wird, obwohl sie im ersten Wahlgang eben nur, ja, wie viel war das jetzt? Moment.
Hier googelt der Chef noch selbst.
19% hatte, also
Na ja,
wirklich.
gut. Mein Gott, die
Ja, aber das,
SPD.
wie du sagst, also das ist tatsächlich das Problem von so einem gestuften Wahlrecht, dass man halt eben im ersten Wahlgang kein Pech haben darf und im zweiten, der ist fast ein Selbstläufer, wenn eben der Gegenkandidat ein Rechtsradikaler ist, den die Mehrheit nicht wählen
Hoffentlich.
würde. Ja.
Apropos rechtsradikale Gegenkandidaten, oder ich glaube, das ist zum Thema Rumänien jetzt erstmal.
Genau, und die komplette Staatsspitze wird neu gewählt, weil die halt zufällig, also das Parlament hat 4 Jahre und der Präsident hat 5 Jahre, aber das trifft eben in diesem Herbst zusammen. Der bisherige Präsident war ja ein Deutscher, beziehungsweise deutschstämmiger, Klaus Johannis. Also
Genau.
ja, das war vielleicht auch gar nicht so schlecht, also der, jetzt von außen würde ich sagen, der war gar nicht so schlecht.
Ja gut, also da wir ja wissen, wie wichtig Rumänien in der alltäglichen europäischen Politik ist, sei dir das auch
Naja, wenn es
gegönnt.
ein zweites Ungarn wird oder ein drittes Ungarn, Slowakei bemüht sich ja auch redlich, also noch mehr können wir davon nicht gebrauchen, von diesen
Naja
Staaten,
gut,
die.
okay. Das ist richtig. Nee, kommen wir mal nach Frankreich. Da ist ja die, also da ist ja jetzt mal wieder eine Regierung gescheitert. Und die wievielte unter Macron?
Naja, was heißt gescheitert? Der Macron hat, glaube ich, jetzt den sechsten Ministerpräsidenten
Das
zerschmissen
wollte ich
in
wissen.
zwei Amtszeiten. Also ja, wobei die nicht alle gescheitert sind. Das Regierungssystem in Frankreich ist ja ein bisschen präsidentieller als bei uns. Das heißt, der Präsident ernennt einfach irgendeinen Regierungschef. Gute parlamentarische Übung ist, dass der dann ein paar Wochen später ins Parlament geht und sich da ein Vertrauensvotum abholt. Also Vertrauensvotum ist viel häufiger in Frankreich als bei uns. Das ist bisher mehrere Dutzend Mal passiert, eigentlich mit fast jeder Regierung, weil der einfach das Vertrauen braucht. In Italien ist es ähnlich. Also der wird ernannt und ist dann erstmal schon in diesem Amt und dann braucht er noch das Vertrauen, was er aber bisher immer gekriegt hat, wenn er es gefragt hat. Und dieser Barnier, der Michel Barnier, der frühere EU-Kommissar, der ist im September ernannt worden. Er ist konservativ und die Konservativen sind ja nur die viertstärkste Fraktion im Parlament. Also die arbeiten ja mit den Zentristen zusammen, mit den LREM, also ehemalig, die benennen sich
Hommage.
auch, ja, benennen sich auch ständig um, heißen jetzt Renaissance und um eben die Konservativen mit einzubinden, hat er den ernannt, während es natürlich eine stärkere Fraktion gibt, die das Linksbündnis ist. Und dann gibt es noch, also die zweitstärkste Fraktion sind die Renaissance und drittstärkste Fraktion, obwohl sie im ersten Wahlgang die meisten Stimmen bekommen haben, sind ja, da darf man unsere zwei Sonderfolgen anhören, damals haben wir sogar zwei gemacht
So.
vom Sommer. Drittstärkste Fraktion sind die Rechtsnationalen. Und jetzt muss man eben schauen, also es gab nie eine Mehrheit, deswegen hat er sich nie einem Vertrauensvotum gestellt. Und jetzt, normal ist das Misstrauensvotum eigentlich, wenn das zum Beispiel von rechts außen kommt, dass die Linken sich da nicht dran beteiligen. Und das ist eigentlich auch wieder eine Versicherung, dass es in der Mitte klappt. Aber gestern haben zum allerersten Mal dann auch beide Gruppierungen gegen den Ministerpräsidenten gestimmt und damit gab es dann also eine Mehrheit gegen ihn.
Und wen ernennt er jetzt? Marine Le Pen oder?
Ja, das ist noch nicht klar, aber es ist tatsächlich historisch, weil es gab, wie gesagt, also eine Menge Vertrauensvoten in der 5. Französischen Republik und auch eine Menge Misstrauensvoten. Das ist auch so ein bisschen so wie
Der Franzose ist ja da entspannter, ne?
der ist
Der Franzose
entspannter,
hält
also es ist.
sich ja auch eine Zweitfrau, das ist ja auch normal und
Ja,
so.
also 67 Stück gab es, manchmal sogar zwei an einem Tag, so wie gestern auch. Aber also es ist tatsächlich so, es kam nur das Misstrauensvotum von den Linken durch, weil dann war ja schon das Misstrauen da und das von den Rechten wurde nicht mehr abgestimmt.
Naja.
So, und das ist das einzige Mal, dass in dieser Französischen Republik, in der 5. Französischen Republik, ein Misstrauensvotum durchging, war 1962 gegen Pompidou. Also das war ja der Ministerpräsident von de Gaulle. Und de Gaulle hat einfach gesagt, wen ernenne ich denn jetzt? Ach, da steht ja ein. Ah, dann nehme ich Pompidou. Also er
Ja,
hat denselben
genau.
nochmal ernannt und dann stattdessen einfach das Parlament aufgelöst und dann war alles Paletti. Pompidou wurde ja dann später sogar sein Nachfolger. Also so kann man es auch machen. Bei Macron ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil er ja von Anfang an keine Mehrheit hatte und das war eigentlich mehr oder weniger absehbar, dass das, ja.
Da gibt es aber auch die Zwei-Amtszeiten-Regel, ne? Das heißt, Macron ist egal, was er macht, jetzt irgendwann weg.
Ja, die Zwei-Amtszeiten-Regel gibt es seit den, glaube ich, seit 2000 ungefähr. Also, aber es gab noch keinen Präsidenten, der mehr als zwei Amtszeiten hat. Der Rekordhalter ist ja Mitterrand mit 14 Jahren, weil damals ja noch das siebenjährige,
Genau.
das Septennat sozusagen galt.
Wow.
Naja, also
Lucke und
das.
Hengstmann, der Podcast der schönen Worte.
Ja.
Aber da kommen wir gleich nochmal zu.
So, und da ist jetzt eben wirklich die Kacke am Dampfen, weil das Schlimme ist, man kann ja dieses Parlament nicht auflösen, weil es ja diese Regel gibt, die eigentlich auch einleuchtend ist, nämlich dass man das nur einmal im Jahr machen kann, beziehungsweise nach Ablauf eines Jahres. Und das ist ja längst noch nicht. Das war ja im Sommer die Neuwahl. Und jetzt muss man mindestens ein halbes Jahr mit dieser Zusammensetzung weiter irgendwas machen. Also denen geht es eigentlich noch schlechter als uns.
Weil die haben gar keine Regierung.
Gar keine Regierung. Ja, genau. Und die haben auch keine Möglichkeit, eine Neuwahl zu machen. Unser Olaf Scholz wollte das ja auch möglichst spät, wurde dann irgendwie dann doch ausgebremst. Aber immerhin bei uns gibt es schon die Aussicht darauf, dass dann ab März, April, Mai vielleicht doch eine Regierung existiert.
Naja, Regierung ist da auch ein großes Wort. Es wird irgendwas unter Friedrich Merz. Was das dann wird, wird. Ja. Gut, wie ist das eigentlich? Die bleiben die jetzt wenigstens geschäftsunfähig führend im Amt? Nein, die sind weg.
Die sind jetzt weg, also der muss jetzt formal noch zurücktreten. Und ich meine, es wird nicht gar keine Regierung geben, aber auch die wird sich nicht einem Vertrauensvotum stellen. Und wenn die Opposition nett ist, lässt sie den ein paar Wochen im Amt, ohne den gleich wieder rauszukegeln. Und wenn Macron nett ist, geht er aufs Linksbündnis zu und nennt einen von denen. Hätte er im Sommer schon machen können?
Hat er nicht,
ja. Also das ist alles so ein bisschen, wem seine Schuld das jetzt ist. Man kann schon sagen Macron, weil er hätte natürlich ja diese Neuwahl gar nicht anberaumen müssen.
Genau.
Der hatte halt diesen Reformeifer, da war die Rentenreform und da gab es viel Unmut. Aber dann zu sagen, jetzt hole ich mir ein Votum des Volkes, was er ja dann nicht gekriegt hat, ist schon mehr oder weniger seine Schuld, ja.
Genau.
Man kann es aber auch so machen, wie die Kollegen in Südkorea.
Ich wollte nur ganz kurz nochmal zum Thema Frankreich sagen, nichts, was man mit ein bisschen Rotwein und Baguette nicht runtergespült bekommt. Und das war der Klischee-Teil des Podcasts. Gehen wir nach Südkorea. Wir sind ganz knapp an einer erneuten Diktatur im ostasiatischen Land vorbeigeschrammt.
Ja, ob das so knapp ist, weiß ich nicht. Also es war so ein bisschen so ein Unterfangen, so ein bisschen wie Scholz. So, da sagt der Präsident irgendwie, jetzt hau ich mal richtig drauf und mach irgendwie, also in der südkoreanischen Verfassung gibt es die Möglichkeit, das Kriegsrecht auszurufen vom Präsidenten allein. Und dann kam irgendwie das Militär ans Parlament und hat versucht, die Abgeordneten am Zugang zu hindern. Die Mehrheit ist trotzdem reingekommen und von diesen, also es gibt 300 Abgeordnete, davon saßen 190 Leute dann am Schluss drin. Und die Verfassung sagt aber gleichzeitig, dass das Kriegsrecht mit einer Mehrheit des Parlaments, also der Mitglieder des Parlaments, aufgehoben werden kann. Und von diesen 190 waren auch einige seiner Partei. Also es ist ja so, der Präsident hat nicht die Mehrheit im Parlament. Das ist ein bisschen wie in Frankreich.
Kann aber.
Und in dem Fall hat er es nicht. Und selbst seine Leute haben dann gesagt, nee, also das geht gar nicht, das heben wir jetzt auf. Oder nicht wir heben es auf, aber wir stimmen dagegen. Und er musste es dann, hat es dann auch aufgehoben.
Moment, ganz kurz mal zurück. Also wie wird in Südkorea der Präsident gewählt?
Direkt vom Volk.
Vom Volk. So, ja. Er ist aber, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, der unbeliebteste Präsident aller Zeiten, wie immer so schön geschrieben wird. Wie konnte das passieren? Ich würde gerne mal ein bisschen noch zurückgehen. Wie konnte das passieren? Was ist mit dem Mann?
Ehrlich gesagt, in Südkorea sind die Präsidenten immer unbeliebt. Das ist total seltsam.
Ah.
Also die werden gewählt. Es gibt auch nur eine Amtszeit. Mhm. Also die
hat er irgendwelche Macht, außer das Kriegsrecht zu verhängen? Oder ist es auch so ein Grüß August wie bei uns?
Naja, das war schon alles von der Verfassung erlaubt, aber er hat es sich halt nicht überlegt. Mhm. Also der hat irgendwie gedacht, jetzt bin ich der starke Mann und musste das dann sogar auf Geheiß seiner eigenen Leute wieder zurücknehmen. Tatsächlich die allermeisten südkoreanischen Präsidenten kriegen hinterher nach ihrer Amtszeit juristische Probleme, sitzen im Knast oder werden dann begnadigt. Also oder halt aus dem Amt entfernt. Das ist auch möglich. Es gibt die Möglichkeit eines Impeachments mit 2/3 Mehrheit. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, ob seine Leute, die mehr als 1/3 der Sitze im Parlament haben, ob die da mitziehen, weil, also den will ja jetzt nun wirklich keiner mehr. Also das Volk will jetzt auch einen Generalstreik machen, so lange, bis er von selber zurücktritt. Also ich glaube, der ist tatsächlich am Ende. Jetzt ist nur die Frage, ob es ein Gewurschtel gibt, also so Scholz-mäßig, oder ob er sagt, so, ich habe mich verzockt, ich gehe jetzt einfach von selber, spart euch die Mühe, geht wieder zur Arbeit. Und das ist jetzt noch die Frage, weil jetzt plötzlich kommen seine Abgeordneten auf die Idee und sagen, nö, also aus dem Amt entfernen wollen wir den ja eigentlich nicht. So ein bisschen wie die Republikaner 2021, worüber sich jetzt einige führende Republikaner ärgern dürften, die ja gesagt haben, also nach diesem Kapitolsturm, Trump, der ist jetzt gar nicht mehr im Amt, da brauchen wir das Impeachment, dann stimmen wir auch nicht für seine Absetzung als Impeachment oder für seine Unwählbarkeit in Zukunft. Das war ja das Ding,
ne? dass man möglichst eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump verhindern
wollte. Ich vermute, das wird jetzt so noch ein paar Tage hin und her gehen, aber der Typ ist im Grunde erledigt, weil, also
Aber das hat im Prinzip, mein erster Gedanke war, oh Gott, bricht da jetzt Krieg aus?
Nee,
also aber das eine hatte mit dem anderen gar nichts zu tun. Das ist einfach nur ein narzisstischer Drecksack, ja, der sagen wollte, ich klopse der Klöpse.
Also man kann ja auch, in anderen Ländern heißt das gleiche Ausnahmezustand oder bei uns in Deutschland wird es Verteidigungsfall oder die abgeschwächte Variante heißt Spannungsfall. Das geht dann anders, da muss dann schon noch irgendwie mehr, kann nicht eine Person allein abstimmen. Aber im Grunde ist das Kriegsrecht ja oft dazu da, um irgendeinen Krieg zu verhindern. Natürlich hat der Typ gesagt, die Opposition, das sind alles nordkoreanische Agenten.
Und ja, natürlich.
Das ist ein bisschen schwierig, einer Partei das zu unterstellen, die ja von der Mehrheit des Volkes bei der letzten Wahl gewählt wurde. Das ist alles Nordkoreaner, also kein Südkoreaner möchte gern, also es wird in Südkorea kein BSW geben, die sagen, ach, das, was die Nachbarn machen, finden wir eigentlich ganz gut, die sollen eigentlich auch hier rüberkommen, waren sie ja zuletzt erst vor 70 Jahren, sollen mal wieder herkommen. Also das wird nicht passieren und es ist einfach extra, also es ist wirklich die Dummheit des Jahres, so kann man sagen.
Okay, jetzt mal ganz kurz nochmal, weil Korea ja jetzt gerade eine Rolle spielt, wie groß ist Nordkorea, kannst du es aus dem Kopf sagen, also wie viele Einwohner haben die?
Oh. Ungefähr. Ich würde mal schätzen, ungefähr 20 Millionen. Und jetzt
also genauso wenig, ne?
Und dann nee, also Südkorea ist viel größer.
Die haben ja, ist klar. Nein, es geht mir jetzt nur darum, dass die Soldaten nach Russland geschickt haben. Das heißt, wenn die 20 Millionen Einwohner haben, dann wären die ja...
Also hier steht 26 Millionen, da war ich ja gar nicht so falsch.
Genau. So, also haben die vermutlich... ich sag mal so 1 Million Mann unter Waffen. Ne? Das ist ja so bei Diktaturen so.
Genau. Ungefähr. Einige sind gerade auf Exkursion in Europa.
Und das ist jetzt die Frage. Wie viel kann der sozusagen Putin noch zur Verfügung stellen? Weil machen wir uns nichts vor. Putin hat die ja nicht umsonst geholt. Putin braucht ja Leute.
Ja, also wie viele das sind, weiß man ja auch nicht. Sind aber eine deutliche Anzahl. Mehrere 10.000. Und wenn Kim Glück hat, braucht er für die nicht mal eine Rückfahrkarte. Also das ist ja, genau. Ja schon Menschenleben.
Ja, das ist ja auch der Sinn.
Die Menschenleben sind ja egal. Und genau. Ich glaube schon, dass Nordkorea, weil es ja zurzeit keinen Krieg gibt und wenn er das nicht will, dann gibt es auch keinen. Genau. So, dass er eigentlich, wenn ich er wäre, würde ich jetzt auch keinen Krieg anzetteln, wenn man woanders engagiert ist. Aber ich glaube nicht, dass es da zum bewaffneten Krieg kommt. Es gibt manchmal so, naja, so Grenzzwischenfälle.
Scharmützel.
Und das gibt es aber schon immer. Es gab ja seit 1953 aber keine Situation, die nicht gelöst werden konnte.
Genau. Ja, es hat ja auch keine der Seiten da Interesse an irgendeinem Krieg. Aber die Frage ist jetzt sozusagen für mich, wie viele Soldaten Kim noch quasi nach Russland schicken kann, ohne dass er selber verteidigungsunfähig wird.
Ach, naja, das ist halt alles so, darüber gibt es einfach keine Zahlen und man weiß ja über die nordkoreanische Armee auch quasi nichts.
Okay, gut.
Aber es ist tatsächlich, wie gesagt, eine Demokratie lässt sie wie Südkorea und die haben sich das ja erkämpft. Es gab ja Kriegsrecht jahrzehntelang, unter anderem Hauptpräsident damals war ja Park Chung-hee, übrigens der Vater von der späteren Frau Park Geun-hil, oder wie? Ich
meine, also Koreanisch ist ein bisschen eingerostet,
ich muss ein bisschen.
Genau. Also Park ist in Korea sowas wie Müller hier in Deutschland.
Ja, weiß ich, also kann man so sagen, aber und dem seine Tochter war dann ja auch Präsidentin 2013 bis 17 und die ist ja dann aus dem Amt entfernt worden, unter anderem, weil sie also ihre Hauptberaterin war eine Schamanin. Also da hat man richtig noch auf Sachverstand gesetzt, ich meine, bei Olaf Scholzens Politik kann man das auch vermuten, aber
dass dann Schamane im Hintergrund steht.
Ja, so, mach jetzt mal dies und morgen machst du das Gegenteil und dann machst du am besten gar nichts. So, also das Volk ist, dem Volk hängt das noch in den Knochen. Diese Militärdiktatur, die wirklich lang dauerte, bis Ende der 80er Jahre und das werden die sich nicht nochmal bieten lassen. Erst recht nicht so eine Westentaschen-Militärdiktatur, die nur 6 Stunden dauert. Also das ist schon alles ein bisschen absurd. Ja, so. Dann kommen wir zu einer kleinen Aktualisierung. Die amerikanische Wahl ist beendet, die am 5. November war und jetzt, also nicht komplett beendet, die zählen tatsächlich immer noch. Die Präsidentschaft,
in Alaska?
Nee, 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 also ich glaube überall, also die Präsidentschaftswahl ist noch nicht komplett ausgezählt, fast 100% der Stimmen, aber jetzt hat sich eine Entwicklung getan seit einigen Wochen, nämlich Donald Trump hat jetzt doch nicht 50% der Stimmen, sondern knapp drunter.
Also er hat nicht den Popular Vote, doch, den hat er trotzdem.
Den hat er trotzdem, aber der Abstand zu Kamala Harris beträgt nur 1,5 Prozentpunkte, das wird ja auch wahrscheinlich so bleiben. Ist also wirklich schon extrem knapp. Also die Umfragen hatten durchaus recht, das muss man ja auch immer wieder dazu sagen. Aber ja, hatte eben dieser Erdrutsch, das im Wahlmännerkollegium gab es ja diesen Erdrutschsieg von 7 Swing States, die alle komplett zu ihm gegangen sind, wobei 6 davon vorher bei den Demokraten waren. Und deswegen, das ist noch die Aktualisierung. Und das Repräsentantenhaus ist seit dieser Woche auch komplett ausgezählt, 345 Sitze. Und es ist so, dass eigentlich genau die Anzahl der Sitze jetzt rauskam für die Republikaner, die sie vor der Wahl hatten. Also es gab so ein paar Nachwahlen und insofern haben die sich überhaupt gehalten bei 220 und in dem Graden haben wir 215. Jetzt kommt es aber so. Entschuldigung, jetzt soll ich
halt hier, muss ja auch mal sein, ne? Alles raus, was keine Miete zahlt, wie es so schön heißt.
Ja. Also, Verzeihung. Die, jetzt kommt es aber, dass drei republikanische Abgeordnete schon de facto raus sind, weil sie ja in die Regierung ernannt wurden, in dieses Gruselkabinett von Donald Trump. Und da muss es dann Nachwahlen geben, Anfang des nächsten Jahres. Aber es kann durchaus sein, und das ist meine Prognose, dass im Laufe des nächsten Jahres diese Mehrheit sich umdreht, dass die Demokraten plötzlich dort die Mehrheit haben, weil es eben nur 5 Stimmen Vorsprung sind, von denen 3 Sitze jetzt schon wieder offen sind. Die stammen schon aus Gegenden, das wird Donald Trump vielleicht nicht absichtlich gemacht haben, aber es ist halt so, aus Gegenden, wo die Demokraten wenig Chancen haben, aber je nachdem, wenn die Regierung wieder so tolle Arbeit abliefert wie letztes Mal, dann muss man, da wird es vielleicht trotzdem verloren gehen. Mein früherer Geschichtsprofessor Heinrich August Winkler hat übrigens gesagt, also bei Marx war das ja so, Marx sagte, Geschichte wiederholt sich, das erste Mal als Tragödie und das zweite Mal als Farce, und der Winkler hat gesagt, bei Trump könnte es umgekehrt sein. Die erste Amtszeit war eine Farce und die zweite könnte eine Tragödie werden.
Ja, ja, das stimmt schon, Wir werden es sehen.
Ja, und im Senat, tatsächlich im Repräsentantenhaus haben die, ist es auch so, dass es ziemlich die Wählerstimmen auch abbildet. Da gibt es jetzt keinen Bias, also keine Bevorzugung des Unterlegenen, sondern die Republikaner haben tatsächlich auch mehr Stimmen des Volkes gehabt. Beim Senat wiederum sieht es anders aus. Der Senat ist ja immer, weil die vielen ganzen kleinen Staaten da in der Mitte meistens republikanisch sind, dann ist der Senat, also die Demokraten sind wirklich seit der Obama-Zeit im Senat unterrepräsentiert. Die haben jetzt, wenn man sich das mal anschaut, die haben 49%, wenn man jetzt die letzten 3 Senatswahlen zusammenzählt, da wird ja immer ein Drittel gewählt, 49% haben aber nur 47 Sitze, während die Republikaner 53 Sitze haben und weniger Stimmen, also 48 ungefähr, sodass man sagen könnte, dass die Demokraten eigentlich noch 7 Sitze obendrauf bräuchten, um wieder vor den Republikanern zu landen. Das ist ärgerlich, vor allem, weil da ja die Richterernennung davon abhängt und der Supreme Court und so weiter. Das haben wir ja alles schon besprochen. Aber auch da, wie gesagt, gibt es die Aktualisierung, dass es inzwischen komplett ausgezählt ist. Das ist echt absurd. Die führende Demokratie in der westlichen Welt braucht über 4 Wochen oder noch länger, bis eine erste Zählung. Es gibt ja dann noch die Möglichkeit, die Wahlanfechtung zu machen. Wenn man unterlegen ist und ganz knapp unterlegen, dann hat man als Wahlkampfteam das Recht, muss es aber auch bezahlen. Deswegen überlegt man sich es meistens. Aber da bin ich immer froh, dass bei uns in Deutschland eigentlich in der Wahlnacht sogar schon alle Stimmen gezählt sind. Und dann gibt es nur noch mal ein amtliches Endergebnis mit Korrekturen. Naja.
Ja, das ist halt aber, wie gesagt, man sagt immer so, die Staaten, die älteste Demokratie der Welt und die führende Demokratie und so. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist das natürlich wirklich wahnsinnig modern, was sie da haben, weil die ja sozusagen keine klassische Parteienstruktur mit Koalition und Kompromissfindung und so, sondern die Parteien unterscheiden sich ja nicht wirklich voneinander, sondern es ist halt immer typenabhängig. Aber andererseits, ich weiß nicht, ich gehe immer davon aus, dass die älteste Demokratie der Welt ist, für mich trotzdem immer noch Großbritannien. Die Frage ist natürlich immer, wie man das demokratisch ausgeprägt sieht. Aber die haben sich halt über Jahrhunderte diese Demokratie quasi, naja, nicht erkämpft. Das ging halt immer Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Dass man könnte natürlich bis heute sagen, dass in Großbritannien keine Demokratie herrscht, aber das hieße natürlich, das
ja.
Halt,
natürlich und immer dann, wenn der Quatsch. König und immer dann, wenn der König besonders schlecht war, 1689 oder in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, dann gab es die großen Parlamentssprünge nach vorne, also großen Reformen, Wahlrechtserweiterungen, überhaupt Rechte des Parlaments wurden erkämpft. Also immer dann, wenn der Staatschef scheiße ist, dann geht es dem Parlamentarismus gut. Da kann man jetzt auch die Hoffnung haben in den USA.
Genau. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, wir werden es sehen.
So, apropos dysfunktionales Parlament, wir haben ja in Deutschland ebenfalls eins, das, wenn es nicht gerade keine Mehrheit in der Regierung gibt, dann gibt es für wichtige Vorhaben, die unbedingt geregelt werden müssten, auch keine Mehrheit. Wir haben das zum Beispiel bei der Sterbehilfe mehrmals, seit Jahrzehnten gibt es da keine Mehrheit für eine Regelung, die es aber laut Bundesverfassungsgericht geben muss. Und jetzt, heute am Donnerstag, ist die erste Lesung des Organspendegesetzes bzw. Transplantationsgesetzes. Die letzte Runde war ja 2020 und da gab es ja auch keine Mehrheit für eine Widerspruchslösung, sondern die Mehrheit hat ja damals abgestimmt, unter anderem einer Initiative von Annalena Baerbock, die sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern kann, die grob drei Sachen gesagt hat. Damals, 2020, gab es die Neuerung, erstens soll es ein Organspenderegister geben, das in zwei Jahren startet, also 2022, ist dann tatsächlich ein bisschen später gekommen. Zweitens, es soll verbindlich in allen Bürgerämtern gefragt werden, ob man Organspender sein will. Kann man heute mal ins Bürgeramt gehen? Ich würd darauf wetten, dass das nicht der Fall ist. Und drittens, also nicht die Widerspruchslösung, sondern die Einspruchslösung oder die Entscheidungslösung, die soll so bleiben, wie sie ist. Ich weiß nicht, wozu man da einen Beschluss braucht. Und tatsächlich, das Einzige, was funktioniert, ist, dass es so bleibt, wie es ist, was eben nicht funktioniert. Wir haben viel zu wenig Spenderorgane, auch verglichen mit den Ländern, mit denen Deutschland kooperiert. Es gibt diesen Länderverbund aus ungefähr 8 Staaten Mitteleuropas, Eurotransplant, wo man per Helikopter dann schnell Kühltasche so ein Organ transportieren kann. Da ist Deutschland mittendrin, also Niederlande, Belgien, Luxemburg und auf der anderen Seite Österreich, Kroatien, Slowenien und so weiter. Und Deutschland ist mittendrin. Das heißt, man kann aus diesem Verbund auch schwer ausgeschlossen werden. Deutschland ist das einzige Land in diesem Verbund, überhaupt EU-weit eins der ganz wenigen, das die Widerspruchslösung noch nicht hat. Und dadurch schnorrt man Organe aus dem Ausland.
Also bei uns wie ist es denn jetzt?
Nettoorgane ein. Und jetzt kommt vom Bundesrat die Initiative, das wollen wir jetzt doch nochmal anpacken.
Von wem?
Das war parteiübergreifend. Also die meisten Länder haben dafür gestimmt, dass man da jetzt eine Initiative einbringt. Das ist ja trotzdem, ist ja keine Bundesratszuständigkeit, aber er kann diesen Anstoß geben. Und das ist jetzt im Bundestag gelandet und wird auf den letzten Metern nochmal in erster Lesung behandelt. Da ist natürlich zu hoffen, dass sich das ändert. Es ist aber, meine Hoffnung ist da eigentlich eher gering, weil das ja dieselben Nasen sind, die ja diese anderen Sachen nicht hin. Oder die Impfpflicht war ja auch so ein Ding. Da gab es ja keine Mehrheit für keinen der Vorschläge. Am Schluss ist es ja Impfpflicht abgelehnt, aber nicht mal das stimmt. Also der Bundestag wollte auch nicht keine Impfpflicht. Und es liegt ja nicht an dem einzelnen Abgeordneten, der sich irgendwie verhält, aber man kann schon dazulernen, also Frau Baerbock und andere könnten schon sich angucken, was hat meine persönliche Stimme vor 5 Jahren bewirkt, nämlich gar nichts oder was Nachteiliges, dass zum Beispiel Menschen von der Warteliste weggestorben sind. Da kann man sich jetzt doch mal nach seinem Gewissen orientieren und sagen, jetzt machen wir das mal anders.
Aber du bist manchmal ganz schön naiv.
Genau, da hast du recht und deswegen, das wird auch nichts. Was heute übrigens auch dran ist auf der Tagesordnung, noch fast ein bisschen brisanter. oder wie Friedrich Merz sagen würde, eins der kontroversesten Themen der Bundesrepublik, wenn man auf die Umfragen guckt, dann eher nicht. Das ist nämlich die Reform des 218er, also manche wollen den ja komplett abschaffen, Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch rausnehmen und anders regeln. Das heißt natürlich nicht, dass man bis zum Tag vor der Geburt einfach so mal zum Abtreibungsarzt rennen kann. Das ist ja das, was die AfD behaupten würde. So ist das nicht, sondern es soll nur einfach dieser Zwischenzustand, der seit 1995 gilt, nämlich es ist eigentlich verboten, aber es wird unter bestimmten Voraussetzungen nicht bestraft, was es mit keiner anderen Sache gibt. Ja? Das Strafgesetzbuch verbietet entweder was und stellt es dann unter Strafe, oder es verbietet was und dann, wenn die Staatsanwaltschaft dann der Meinung ist, es ist zu geringfügig, dann wird es nicht bestraft. Aber es
jede
Straftat hat ihr Strafmaß im Strafgesetzbuch.
Moment, mit Cannabis war das ja aber auch so, ne? Bevor es legalisiert wurde, dass 20 Gramm als Ordnungswidrigkeit galten.
Ja, und drunter sogar, also ganz, ganz später gab es das ja sogar, dass es dann bis ganz kleine Mengen sogar überhaupt nicht verboten waren. Aber
na, aber vielleicht könnte man das ja auf den Paragraphen 218 auch anwenden, dass bis zu 20 Gramm Schwangerschaft oder so, weiß nicht, wie man das rechnet. Naja, aber das wäre ja so ein typisch deutsches Gesetz.
Genau, ja, ruf mal an im Bundestag, vielleicht schreibe ich
es noch mit rein. Bloß jetzt mal ganz kurz für die Hörenden, die das ja sicherlich auch interessiert. Also wir sind natürlich hier, glaube ich, beide übergreifend für die komplette Abschaffung.
Ja, das würde ich schon sagen, weil es ist einfach, wie gesagt, es ist so ein bisschen was, es stammt halt aus den 90er Jahren. Da waren die Verfassungsrichter fast alles noch Männer und es gab ja in den 70er Jahren schon mal ein Urteil, da wurde die Abtreibung, die ja unter Brandt legalisiert wurde, komplett verboten. Also, weil es damals, das war halt so, dass die Männer das entscheiden konnten.
Warte mal ganz kurz, das wäre jetzt auch mal eine interessante Sexismusdebatte. Jetzt sag mal, gerade du als Frauentyp, wäre das nicht eine Möglichkeit zu sagen, Männer sind hier von der Gesetzgebung ausgeschlossen? Oder wäre das zu undemokratisch? Also, dass man wirklich sagt...
Es dürfen nur die Frauen abstimmen. Nur
es dürfen nur die Frauen darüber
abstimmen. Dürfen quasi... nein. Also.
Ja, na, von mir aus, aber dass man wirklich sagt...
Ja, wie gesagt, da gibt es dann auch Irre, die eigentlich gegen die Rechte der Frau sind, wie die Weidel und die Storch. Aber darüber habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie nachgedacht.
Aber theoretisch, was geht das uns was an? Also so könnte man argumentieren.
Könnte man argumentieren. Andererseits, wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Frau zusammen ist, man hat als Mann nicht das Recht, die Entscheidung, wie sie dann auch immer ausfällt, entweder Kind ja oder Kind nein, wenn sie schwanger wird, hat sie das Recht, beide Entscheidungen allein zu treffen. Sinnvollerweise wäre es natürlich das Gleiche, was der Mann auch will.
Ja, ja, genau, aber das, genau.
Aber deswegen, ich glaube, dafür sind wir zu unphilosophisch in diesem Podcast, um jetzt zu fragen, ob die Männer sich da der Stimme enthalten sollten im Bundestag.
Genau, weil ich glaube, dann wäre es relativ eindeutig.
Dann wäre es eindeutig. Und das ist ja auch ein Erfolg gewesen, 1995 dann im Bundestag eine parteiübergreifende Mehrheit. Brauchte auch mehrere Anläufe, also... Auch mit Bundesratseinspruch, weil im Bundesrat ja auch damals nur Männer sitzen, waren ja Landesminister. Genau. Damals gab es ja nur, und die Frauen, fraktionsübergreifend, also Rita Süssmuth vor allem aus der CDU und andere, die haben dafür gesorgt, dass die Mehrheit dann eben auf der damals rot-grünen PDS-Seite war, weil genug Frauen aus FDP und Union rüberkamen sozusagen.
Gut.
So, aber das steht heute eben zur ersten Lesung auch. Man weiß auch nicht, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Wochen. Der Bundestag darf ja noch tagen, bis nach der Wahl, also bis der neue Bundestag zusammentritt. Und ehrlich gesagt, das Thema Abtreibung, immer dann, wenn die CDU an der Regierung beteiligt ist, was sie ja wieder sein wird, bis in alle Ewigkeit, dann ist das Thema tot. Also da muss man jetzt aufs Gaspedal drücken. Oder man muss wirklich wieder jahrelang diesen Zustand. Und das wollte ich halt vorhin sagen, dieses, Mensch, irgendwie es ist zwar, wird zwar nicht bestraft, aber wir finden es scheiße, wir hassen Frauen, die abtreiben, deswegen wollen wir denen, die es machen, und auch Ärztinnen und Ärzte, wollen wir das Leben so schwer wie möglich machen. Wir wollen, dass die Angst vorm Gefängnis haben. Und, genau. Oder wir wollen, dass die zum Beispiel, was jetzt seit diesem Jahr zum Glück verboten ist, Gehsteigbelästigung, also dass irgendwelche fanatischen Christen direkt vor einer Praxis stehen dürfen, tun sie wahrscheinlich weiterhin, aber man dürfte sie auch entfernen lassen. Das ist kein, also das Demonstrationsrecht bezieht sich nicht mehr auf diesen Ort vor einer Praxis zu stehen und die Leute zu beschimpfen. Das ist halt dieses, wir wollen irgendwas nicht, aber wir erkennen nicht mal an, dass das Gesetz ja das trotzdem erlaubt, sondern wir wollen, dass die Durchführung möglichst unmöglich ist. Ich erinnere mich daran, dass als die eingetragene Partnerschaft 2001 eingeführt wurde vom Bund, aber die Durchführung liegt ja bei den Ländern, also kommunale Bestimmungen, wer da was macht auf dem Rathaus, wer wen traut. Und die Bayern haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und wir machen jetzt so, dass die homosexuellen Paare irgendwie aufs Abwasseramt gehen müssen und sich da trauen lassen müssen. Das mussten sie sich gefallen lassen. Und das ist so niedrig und so widerlich einfach, dass man Leuten ihr eigentlich vom Souverän, nämlich vom Parlament, gegebenes Recht auf diese Weise so versucht zu nehmen. Auch deswegen wäre es sinnvoll, das Strafgesetzbuch einfach sozusagen systematischer zu machen, indem da keine Sachen mehr drinstehen, die eigentlich nicht verboten sind.
Genau. Gut. So, jetzt sind wir schon wieder weit, weit, weit fortgeschritten zeitlich.
Ich habe noch eine Frage an dich. Morgen
Frag mich.
Am 6. Dezember wird das Wort des Jahres gewählt.
Von und es der ist Gesellschaft Nikolaus.
Zur deutschen Sprache. Und es ist Nikolaus. Nein, also das. Wir hatten ja schon mal in der früheren Folge darüber gesprochen, dass wahrscheinlich das Wort des Jahres Ampel aus sein wird.
Ich bin nach wie vor dieser Meinung, weil ich wüsste nicht, was sonst.
Aber bei unsere Prognosefähigkeit ist ehrlich gesagt nicht so...
Sehr begrenzt.
Sehr begrenzt. Es wird dann wieder irgendwas anderes, aber ich meine, sowas wie Scholzomat, das ist ja nun schon Jahre alt, es würde in diesem Jahr besonders zutreffen. Ja, oder irgendwas im Umfeld des Ampel aus ist vielleicht ein anderes Wort, D-Day vielleicht...
Das glaube ich nicht, weil das kein deutsches Wort ist.
Ja.
Wer macht
ehrlich
das?
Gesagt, D-Day heißt einfach Decision Day, Entscheidungstag.
Ja, genau.
Und nicht irgendwie, natürlich kann man sagen, ja, das ist die Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg, aber nicht mal da war das ja ein richtiger D-Day, weil die Invasion in die Normandie, die dauerte ja wirklich auch mehrere Tage bis dann klar war, dass es ein Erfolg ist. Also, oder der Erfolg stellte sich ja erst ein Jahr später ein. Also, Decision Day ist jetzt so als ganz schlimmes Wort zum Brandmarken. Ja, also, das ist jetzt alles auch ein bisschen.
Ich hätte gerne noch irgendwas mit Löten, mit Klöten und mit Lindner und so, aber da wird ja wahrscheinlich. Wer macht das eigentlich? Verein der deutschen Sprache? Oder wer?
Gesellschaft für deutsche Sprache, ja.
Das ist jetzt aber nicht die gegen das Gendern sind, ne?
Nee, das sind einfach, ist ein Verein und die schauen sich halt die Sprache an. Aber wie gesagt, meistens wird es ein relativ fantasieloses Wort.
Genau.
Andere Sachen weiß ich eben auch nicht. Was war denn in der Populärkultur dieses Jahr irgendwie? Gab es da? Nee.
Nix.
Irgendwas mit also KI, künstliche Intelligenz?
Ja, komm, das ist schon seit letztem Jahr.
Genau. Okay, also dann lassen wir uns überraschen. Und ich habe noch eine kleine Ergänzung zum Rausschmeißen. Und zwar in Norwegen hatten wir ja letzte Folge über die tolle Königsfamilie gesprochen. In Norwegen gilt ja, also seit einigen Jahren gilt ja, dass Frauen auch auf den Thron dürfen, Thronfolgerin sein dürfen. Das sozusagen der aktuelle Thronfolger Hakon ist ja nur der Zweitgeborene, aber er ist halt der erste Sohn. Und seine ältere Schwester ist ja von der Thronfolge, also nicht ausgenommen, aber sie kommt nach ihm. Und die ist aber auch eine tolle, also... Die würde ich mir wünschen als Königin, weil die nämlich...
Wie alt?
Ach so, Anfang 50. Und die hat aber letzten Sommer einen Schamanen geheiratet. Also
das scheint
bei Staatschefs irgendwie, so wie bei Rasputin vor 100 Jahren. Also wirklich, das war so ein ganz... der ist Geistheiler. Nee, sie ist selbst auch Geistheilerin, also das passt ja. Also gleich und gleich gesellt sich gern. Und wirklich, also diese Königsfamilie in Norwegen, ich finde, Ich bin immer froh, dass wir nur den langweiligen Steinmeier haben, denn dass der jetzt plötzlich zum Geistheiler wird. Nee, der ist ja sogar Organspender. Also ist eigentlich der bestmögliche Staatschef, den man sich wünschen kann.
Steinmeier. Das schneiden wir jetzt so raus und veröffentlichen. Thema Luca hat gesagt, Frank-Walter Steinmeier ist der bestmögliche. Das sagst du nur, weil du ihm vor laufender Kamera schon mal die Hand geschüttelt hast.
Ach, genau.
Nee. Naja doch, ja. Also hast du ihn begrapscht, ja?
Nö.
Musstest du ihm nicht irgendwie die Hand geben oder so? Nee.
Ach, bestimmt habe ich das, aber nicht vor der Kamera.
Nee, da hast du nur Stromberg irgendwie die Hand gegeben, ne? Ja, egal.
Also, das musst du jetzt alles nochmal nachschauen. Aber das war's von mir.
Ja, das war's dann auch von uns. Wir sind schon wieder bei einer guten Dreiviertelstunde angekommen, liebe Hörenden. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Und wie wir die Weihnachts- und Neujahrszeit überbrücken, das müssen wir intern nochmal klären. Auch da wird es Möglichkeiten geben. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Themann, auch dir, schöne Woche. Bis nächste Woche.
Sebastian, bis dann. Tschüss.